eine Prostituierte, die mit aufgeschlitzter Kehle und umgeben von duftenden Blumen in ihrer Wohnung in der Metzgergasse in Berner Altstadt tot aufgefunden wird. Ein mustergültiges Ehepaar aus dem Breitsch, das inspiriert durch einen Detektiv Nick Carter Groschenroman mit Hammer und Messer ausgerechnet an Weihnachten brutal ermordet worden ist. Oder eine junge Landarbeiterin aus Madretsch bei Biel, die den Nachbarn eigentlich nur einen Schreck einjagen und dabei alle drei Kinder von der Familie verbrennt. Das sind nur drei von insgesamt 14 denkwürdigen Verbrechen, die wir in den letzten paar Monaten bei Bund und Berner Zeitung tief aus der Geschichte vom Kanton Bern ausgraben und erzählt haben. Wie und wo kommt man an Informationen und Details über Mordfälle, die zum Teil schon mehrere hundert Jahre her sind? Wie hat man früher im Vergleich zu heute über Verbrechen in den Medien berichtet? Und woher kommt eigentlich die unbrochene Faszination in unserer Gesellschaft für Verbrechen? Über das reden wir heute in einer Spezialausgabe vom «Gesprächsstoff», einem Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und zwar machen wir das mit unserem Literaturredakteur Alexander Suri, der verantwortlich ist für die Serie «History Crime» aus dem Kanton Bern und die historischen Informationen in spannende Kriminallesestücke verwandelt hat. Vier davon könnt ihr im Rahmen dieser Spezialausgabe als Hörgeschichte hören. Mein Name ist Sibyl Hartmann und hier bei mir im Studio darf ich Alexander Suri begrüßen. Ciao Alex, schön bist du da.
Merci, ciao Sibyl.
Wie bist du auf die Idee gekommen, wahre Verbrechen aus der Vergangenheit vorzuholen?
Ja gut, da bin ich natürlich nicht der Erste. Also True Crime, das ist ja etwas, was seit vielen Jahren ein grosses Thema ist, sei es im Fernsehen mit Serien, sei es Podcasts, so, wo in vielen Arten so Verbrechen rekapitulieren, darüber reden, beziehungsweise einordnen, wo oft ungelöst sind oder besonders spektakulär oder abscheulich waren. Also das ist etwas, was uns ziemlich stark umgeht. Mir hat einfach auch noch Dimension interessiert, wir von Bund und Berner Zeitung, also aus dieser Perspektive, auch ein bisschen in unserem Einzugsgebiet, also im Kanton Bern, zu schauen, was hat es so für, ich sage jetzt mal, berühmte Verbrechen gegeben oder Verbrechen, die Wellen haben geschlagen und sei es auch in der Stadt natürlich, aber auch in ländlichen Gebieten, die ich herausgesucht oder gefunden habe, geht eigentlich zurück bis 1520 ist die erste Zeit der Reformation im Oberhaus. Bis Verbrechen so im 20. Jahrhundert, 1950. Also Verbrechen, die auch immer bis zu einem gewissen Grad eine gewisse gesellschaftliche Notsituationen widerspiegeln. Also von den Tätern, Elend, Armut, Ausweglosigkeit. Aber es gibt auch andere natürlich, Verbrechen aus Leidenschaft, aus Gier. Die hat so. Aber mich hat schon vor allem das auch interessiert. Also historische Verbrechen, die zeigen, wie Menschen teilweise aus Elenden und schwierigsten Bedingungen heraus quasi solche Verbrechen, Morde haben begangen.
Aber der Gesamtnenner, wenn man das zusammenfassen kann, von diesen 14 Geschichten, sind historische Verbrechen. Also das sind eigentlich True Crime aus der Vergangenheit, die du da erzählst oder erzählt hast.
Es sind True Crime aus der Vergangenheit. Geschichten, die auch damals zu ihrer Zeit teilweise schon grosse Wellen haben geschlagen und in den Medien sind diskutiert worden. Und eben natürlich auch in den Gerichtsakten Spuren haben hinterlassen. Ja.
Welche Geschichte ist die, die dich persönlich am meisten beschäftigt hat?
Ja, es hat verschiedene gegeben. Es hat natürlich Geschichten gegeben von jungen Frauen. Anna-Maria Flückiger, eine junge Frau aus Winigen bei Burgdorf in den 1830er Jahren, die ein schreckliches Schicksal hatte, früh missbraucht wurde, ein zerrüttetes Verhältnis kam und so eine Kleinkriminalität ist abgetrieben und am Schluss einfach aus Verzweiflung und Ausweglosigkeit einen Säugling hat umgebracht, um tatsächlich können, zu sterben, buchstäblich. Aber es gibt eine andere Geschichte. Das ist der Weihnachtsmord 1910 hier in Bern im Breitenrennquartier. Der ist berühmt worden. Der ist also international über Grenzen raus, ist der rezipiert und wahrgenommen worden. Vielleicht, weil man noch das Gefühl hatte, kann so etwas in der Schweiz passieren, in der friedlichen Schweiz. Also schon damals das Bild vielleicht von dieser Schweiz, also ein älteres Ehepaar, das in seiner Wohnung ist erschlagen worden, ausgeraubt worden und sich dann herausgestellt hat, dass das eigentlich eine Art jüngerer Freund von der Familie war, was sie eigentlich sogar noch ein bisschen unterstützt und betreut haben.
Der hat aber ganz lange ein Alibi gehabt, man ist ganz lange nicht auf ihn gekommen.
Ja, das ist so. Es ist natürlich, bei diesen Geschichten geht es manchmal auch ein bisschen um den damaligen Stand von der Ermittlungsmethode. Heute haben wir ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel Todeszeitpunkte zu bestimmen oder mit DNA Leute zu überführen. Dort haben sich effektiv ein Polizeiarzt, der zuerst am Showplatz war und die Leichen haben untersucht, der hat einen Todeszeitpunkt angegeben, der eigentlich dem verdächtigt, junger Mann, der dann schon unter Verdacht war, in die Hand hat gespielt, weil er ein Alibi angeben konnte. Erst als ein Gerichtsmediziner das nochmal angegangen ist und das nochmal untersucht hat, und eigentlich das hat ein paar Stunden vorher gesetzt, also vom Abend auf den Mittag, gesagt hat, die sind schon viel früher am Weihnachtstag umgebracht worden, hat das natürlich ein anderes Licht wieder auf ihn geworfen und er hat das schlussendlich gestanden.
Was war das Motiv gewesen? Warum hat er die Leute, die er offenbar so gut kennt und die sich um ihn auch gekümmert haben, umgebracht?
Ja, das ist eine gute Frage. Er hat Geld gebraucht, er hat Schulden gehabt, er hat gesehen, dass bei dem Ehepaar das ein bisschen Schmuck ist, und hat vermutet, dass da teilweise so Bargeld ist. Und er ist tatsächlich am Vorabend, am Heiligabend, ist er eingeladen worden, tatsächlich noch Nacht verbracht dort. Und am anderen Tag ist er quasi noch im Haus und hat abgewartet, bis das Ehepaar vom Weihnachts Gottesdienst ist zurückgekommen.
Es klingt zwar verrückt, dass es ausgerechnet an Weihnachten war, aber es war der 24. oder Heiligabend, es war der 24. Dezember. Er musste Miete zahlen.
Richtig, also er hat mit dem Geld und auch mit dem Schmuck, da hat er Schulden gezahlt, hat er Miete gezahlt. Wahrscheinlich das Entsetzen oder dass das auch so eine weit über Grenzen raus Interesse hat geweckt, der Mordfall hängt auch schon damit zusammen, dass es Weihnachten ist passiert. Also, dass man da eine gewisse besondere Ruchlosigkeit oder Kaltblütigkeit von jemandem einfach hat müssen sehen, wo sogar an dem heiligsten von allen Christfest, wo er sozusagen noch eingeladen ist, von seinen Opfern und die ihm eigentlich viel Gutes haben da und so, dass er die hat umgebracht.
Es ist jetzt der einzige von diesen 14 Fällen, der an so einem besonderen Tag spielt. Aber wie es in allen Fällen sich so ein bisschen wiederholt, wie hier in diesem Fall auch, der Mann hat gestohlen aus Armut. Das kann man ein bisschen sagen, das zieht sich bei allen Texten durch, dass Täterinnen und Täter in den meisten Fällen bitterarm waren.
Ja, das kann man schon sagen. Es gibt bei diesen Fällen, die ich jetzt angeschaut habe, es gibt ein, zwei Fälle, die in der Oberschicht spielen. Zum Beispiel der Fall Degut in Langenthal, so ein Fürsprecher, der gut etabliert war, fast zur Stadtelite gehört und ein Doppelleben geführt, homosexuell war und dann quasi seinen jungen Liebhaber hat umgebracht, wo er hat erfahren musste, dass er eben jetzt wird heiraten und nicht mehr von ihm wissen will. Also, das hat es auch gegeben. Aber wenn man wirklich die vielen anderen Fälle anschaut, von Kindstötungen, Brandstiftungen, Mord, ist oft ein Element da von absoluter Armut, von elenden Bedingungen, vor allem im ländlichen Raum, von grosser Armut. Leute, die als Handwerker, Landarbeiter oder Kleinbauern haben gearbeitet und sich selber und ihre Familie kaum mehr können durchbringen und einfach keine Perspektive hatten und haben gesehen. Also da gibt es schon eine Verbindung von Armut und ganz schlechten materiellen Bedingungen und so kriminellen Ausbrüchen, die dann passiert sind.
Jetzt reden wir da bei den meisten Geschichten von ganz anderen gesellschaftlichen Umständen. Jetzt ist es aber eben ja so, dass du nicht ein Polizeireporter oder ein Gerichtsberichterstatter bist, der über aktuelle Kriminalthemen schreibt, sondern eben als Literaturredakteur alte Verbrechen ausgegraben hast. Wie bist du da genau vorgegangen?
Da hat es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt natürlich das Staatsarchiv vom Kanton Bern, wo quasi das gesamte schriftliche Kulturgut vom Kanton sammelt, Dokumente, unter anderem eben auch Tausende von Gerichtsurteilen, Gerichtsakten sind dort gelagert. Es gibt natürlich auch einen Persönlichkeitsschutz, also gewisse Sachen, wenn Figuren noch eine Rolle spielen in Kriminalgeschichten, wird das 90 bis 100 Jahre gesperrt. Aber ich habe jetzt natürlich Fälle gehabt, die weiter zurück waren. Dort hat man die Möglichkeit gehabt, sich das zu geben, also entsprechend zu suchen im Archiv. Und hat man das im Lesesaal, habe ich gewisse Akten einschauen, Papierakten, Verhör, wo natürlich auch noch die alte Kurrentschrift, also bis 1900, also wo man mit Federkiel und Tinte so eine ganz spezielle, für uns schwerleserliche, also es braucht Übung, Schrift, die sehr spitz zuläuft. Dort muss ich sagen, dort hat es aber auch schon Vorarbeiten von Historikern, von Leuten gegeben, die das transkribiert haben teilweise. Aber es gibt natürlich auch Medienberichterstattung. So ab 1800 habe ich etliche Sachen auch in der Prozess- oder Gerichtsberichterstattung gelesen. Es gibt auch Quellensammlungen, wo man schon teilweise Sachen einschauen konnte. Aber ich war auch im Staatsarchiv und dann ist im Stadtarchiv. Also dort lagert noch sehr viel. Und dort habe ich eigentlich, muss ich ja sagen, teilweise nur wirklich an der Oberfläche können Sachen ein bisschen einschauen und mir ein Bild machen vom Sachverhalt, vom Fall und wie es behandelt wurde. Aber man hat dort teilweise in 200-300 eng beschriebenen Protokollseiten hat man das können Wort für Wort verfolgen.
Du hast auch erzählt, dass du viel aus alten Zeitungsberichten Informationen hast bekommen. Wie hat sich Berichterstattung über Verbrechen in den Medien gewandelt? Wie schreibt man heute über Kriminalfälle im Vergleich zu früher oder vielleicht auch im Verlauf über die Jahre, die du jetzt da recherchiert hast?
Es ist schon so, dass die Medienberichterstattungen gerade in Berner Zeitungen und Publikationen über so Fälle, dass die früher teilweise schon sehr viel emotionaler und moralischer waren. Also man hat das abschreckende Beispiel, wo dann nachher so Verurteilungen und Hinrichtungen haben sollen geben, das hat man schon auch in der Berichterstattung schon teilweise erlebt gehabt. Also dass man die die Personen, wie soll ich sagen, sehr psychologisch hat durchleuchtet oder ihre Verworfenheit oder ihre schändliche Tat ihnen so hat vorgehalten, auch in der Berichterstattung, dass wenig Empathie eigentlich da war. Auf der anderen Seite hat es natürlich dann auch Berichterstattungen gegeben, die relativ klar so auch eine gewisse Sensationsgier haben bedient und ausführt die Aktionen haben beschrieben und auch schon haben Stellung genommen und eigentlich quasi selber schon fast verurteilend waren. Also so fast eine Art Haltung von einem Staatsanwalt eingenommen. Dort war immer ein bisschen klar gewesen, also das Abschreckende, das dann auch noch so ein Urteil haben soll und so eine Todesstrafe, das ist eigentlich dann schon in der Berichterstattung irgendwo durch, hat das ein bisschen etwas Prägendes gehabt.
Auf Todesstrafe können wir noch zu reden. Aber heutzutage bei der Berichterstattung über einen Mord oder ein Verbrechen überlegen wir in der Redaktion immer sehr genau, wie viele Details das wir schreiben. Mhm. In deinen Texten jetzt aber über die historischen Verbrechen schreibst du recht schonungslos. Du beschreibst zum Beispiel Hans Sand, der am 13. Mai 1530 geköpft wird, aber immerhin nicht geviertelt. Sein abgeschlagener Kopf der wird auf dem Brünig aufgespießt und ist ein paar Tage später mit einem Kopf vor einer toten Katze ersetzt worden.
Ja gut, das ist natürlich jetzt eine spezielle Situation. Also das klingt alles schon sehr grausam. Das war natürlich vor dem Hintergrund gewesen, eben Reformation, die hat sich durchgesetzt im Kanton Bern und im Oberhasli hat es teilweise Gruppierungen und Leute gegeben, die im katholischen Glauben weiter haben angehangen. Und auf der anderen Seite von Brünig war in der Schweiz gewesen, nicht Waldner, katholisch. Die haben den Unterschlupf gewährt, die haben die unterstützt. Also es ist fast ein bisschen zum Bürgerkrieg geworden, Bern hat Truppen abgeschickt und Hans im Sand hat man dann nachher so als einer der Rädelsführer, es hat auch andere gegeben, aber da hat man quasi zum Sündenbock oder einfach zu einem gemacht, der quasi stellvertretend ist, abschreckend verurteilt worden. Und das ist dann eine Demonstration von der Staatsmacht der Berner. Auf dem Brünig oben haben sie den abgeschlagenen Kopf mit Blick warnend natürlich gegen die Innerschweiz gerichtet. Und die Innerschweizer haben reagiert und den Kopf, was interessant, durch eine Katze ersetzt. Und der Schädel von dem Hans im Sand, der übrigens vom Staatsarchiv vor 3 Jahren für eine Museumsnacht zum ersten Mal nach Hunderten von Jahren, also quasi ist von Sachsen auf Bern gebracht worden und dort hat man sind verschiedene Fälle präsentiert worden, hat man also ausgestellt.
Den hat man hier in Bern
gesehen. Den hat man hier gesehen. Und dann ist er zurückgefahren, zurückgebracht worden. Du bist jetzt wieder in Sachsen, dann nehme ich an.
Du hast nicht nur den aufgespießten Kopf von Hans im Sand genau beschrieben, sondern auch, du hast immer wieder beschrieben, auf wie viele verschiedene Arten Leute sind geköpft, erhängt, umgebracht worden, Todesstrafe über sie verhängt worden. Bis wann ist im Kanton Bern noch Todesstrafe verhängt worden?
Ja, das hat mich eigentlich auch erstaunt und doch fast ein bisschen erschüttert. Man weiss ja, dass Todesstrafe in der Schweiz wirklich das letzte Todesurteil ist 1940 im Kanton Nidwalden gsi, wo ein Polizistenmörder ist guillotiniert worden. Es war also kantonal ein bisschen unterschiedlich gewesen, aber in Kanton Bern ist bis 1861 ist die Todesstrafe stattgefunden und ist, ich muss ehrlich sagen, eben 13 Jahre nach Einführung vom modernen Schweizer Bundesstaat in einer doch schon relativ liberal aufgeklärten Gesellschaft sind Leute noch in öffentlichen Schauspielen, wo Tausende von Menschen zusammengekommen sind. Also zum Beispiel 1861 hat es den berühmten Vierfach-Hinrichtung in dem Fall Wissler gegeben, wo 4 Leute, Sehepaar und 2 Knechte, einen Nachbar, haben umgebracht. Aus Gier, aber auch, weil er ihnen das Leben extrem schwer gemacht hat. Die haben ihn umgebracht. Und man muss auch sagen, die Regel war, so Hinrichtungen haben, wenn es immer möglich war, dort stattgefunden, wo der Mord, das Verbrechen stattgefunden hat. Also so nahe wie möglich. Und das war dort zu Langnau in Nähe so in einem Schachen gewesen, wo nachher 15'000 Menschen sind zusammengekommen. Also das sind 3% von der Berner Bevölkerung. An einem Wochentag notabene, teilweise haben Bauern ihren Knecht und Mägde freigegeben an diesem Tag, so als Belohnung für Gutschaft, damit sie das schauen können. Schulklassen sind dort gekommen, von weit her, auch von ausserkantonal. Also 15'000 Leute, die das Schauspiel angeschaut, wie die 4 Verurteilten, hintereinander geköpft worden. Und ich glaube, das war einer der Momente. In dem Jahr 1861 hat es noch eine Kumulierung von 8 Hinrichtungen gegeben. Und die ist dann in den Medien aufgenommen worden. Und die hat man als besonders grausam angeschaut. Also es ist dann wirklich beschrieben worden, wie die Leichname, die buchstäblich vom Schafott in den Schmutz. Es war sehr regnerisch gewesen. Die sind dort gelegen. Man hat sie irgendwie nachher in die Anatomie auf Bern gebracht. Und es hat irgendwie über Kilometer noch geblütet und die Strassen waren rot. Also,
und das ist alles in den Medien beschrieben worden?
Es ist sehr ausführlich in den Medien beschrieben worden. Es hat sogar ein eigenes Genre gegeben, so von Broschüren, die sie veröffentlicht wurden, wo das, ich würde heute sagen, so fast ein bisschen Sensationsgeschichten, die das haben, detailliert beschrieben und die ein Zeitchen sehr gut haben funktioniert und die sich auch sehr gut haben verkauft. Und wahrscheinlich nicht nur, um quasi einen christlichen Trost daraus herauszuziehen, sondern um auch Details von der Hinrichtung und Umstände noch mal nachzulesen. Ja.
Man schüttelt jetzt automatisch den Kopf, wenn man von diesen Broschüren hört. Aber auf der anderen Seite erleben wir im Moment den absoluten True-Crime-Hype. Und x-Fälle, aktuelle Fälle, alte Fälle, wie wir sie machen, werden nochmal erzählt in Podcasts. Hier sind sie geschrieben worden, hier im Podcast reden wir auch darüber. Oder im Fernsehen sind sie wirklich total präsent. Woher kommt die Faszination in unserer Gesellschaft für Verbrechen?
Ja, das ist natürlich eine grosse Frage. Und ich würde schon sagen, also, wenn ich jetzt erzählt habe, wie da Volksmassen sind, die öffentlichen Hinrichtungen kommt, was das für ein Interesse auch medial hat gegeben, ist das wahrscheinlich nicht, wie soll ich sagen, viel anders. Oder,
schon nicht, da muss man brutal. Schon ein ehrlich sein, oder?
Die ja, dass es einen gewissen Reiz hat oder eine gewisse Sensationsgier, sich so mit Verbrechen, mit diesen Verurteilten zu beschäftigen, das ist ja etwas, was wir heute auch sehen. Also, ich habe jetzt bei meinen True Crimes natürlich auch immer den Hintergrund gesehen, also dass es Leute waren, die teilweise aus unserer Sicht heute aus absolut verzweifelten Notlagen heraus reagiert haben. Ohne, dass man das jetzt einfach hundertprozentig entschuldigen will damit, aber dass es einfach eine ganz andere gesellschaftliche, wirtschaftliche Situation war, die solche Verbrechen hat vorgebracht. Und so gesehen, heute die True Crimes, die Serien, die Podcasts, das ist auch eine Mischung aus Neugier, aus einer Art Sensationsgier. Und manchmal ist es natürlich schon so, dass Kriminalfälle, würde ich sagen, schon einen tiefen Einblick geben in soziale und wirtschaftliche Bedingungen, wo Leute drin waren. Also der Kriminalfall eigentlich auch als Ausdruck von einer sozialen Ungleichheit, von extremem Elend, das teilweise herrscht und Ungleichheit. Also das ist bei verschiedenen Fällen, die ich quasi nur Oberfläche beschreiben konnte, ist das dahinter. Und dort merkt man schon, dass was da für ein kumuliertes Elend war, wo Leute hin und wieder halt einfach hat dazu gebracht, natürlich nicht alle, sich auch illegal irgendeiner Form etwas zu holen, um zu überleben eigentlich, ja.
Also sind die historischen Kriminalfälle eigentlich ohne Gesellschaftsstudie, die du da gewissermaßen betrieben hast. Ja, merci vielmals, Alex, bist du da und hast die Geschichte mitgebracht, den Hintergrund und Teil davon nochmal erzählt.
Ja, merci, dass ich da sein durfte.
Wenn auch dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch nicht genug Hate bekommen von True oder eben History Crime in unserem Fall, dann haben wir noch 4 Minifolgen von dieser Spezialausgabe vom Gesprächsstoff für euch parat. Die Chefredaktorin vom Bund, Isabel Jacobi, und ich haben 4 von diesen Filetstücken von Alex, seinen Texten, für euch eingelesen. Viel Spass beim Reinhören. Und Feedback nehmen wir wie immer sehr gerne entgegen unter podcast.bern@tamedia.ch. Der nächste Gesprächsstoff gibt es wieder in 2 Wochen, nach langer Zeit mal wieder in Originalbesetzung mit Noah und mit mir. Bis dann, tschüss zusammen. Moderation und Produktion Sibyl Hartmann, Sounds Premium Beat.